أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Wie ich bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnt habe, sprach er Muslim Radhiyallahu auch über die Zustände während der Grabenschlacht. Die Einzelheiten lauten wie folgt. Hazrat Muslim sagt, da ein Großteil Medinas durch den Graben geschützt war und der restliche Bereich durch Hügel, solide Häuser und Gärten gesichert war, war es dem fremdlichen Herrn nicht möglich, einen plötzlichen Angriff zu starten. Die Anführer der Ungläubigen beratschlagten sich daraufhin und beschlossen dann, dass sie den dritten jüdischen Stamm namens Banu Qurayza, der noch in Medina ansässig war, auf ihre Seite zu ziehen. Dadurch würde ihnen der Zugang nach Medina ermöglicht werden. Nach dieser Beratung wandte sich der Kommandeur der ungläubigen Streitkräfte, Abu Sufyan, an den Stammesführer des bereits verbannten Stammes der Banu Nazir, Huay bin Akhtab. Dieser hatte bereits ganz Arabien gegen Medina aufgewiegelt und setzte nun alles daran, die Banu Qurayza zur Unterstützung der Belagerer zu bewegen. Huay bin Akhtab begab sich daraufhin zur Festung der Banu Qurayza, um ihre Stammesführer zu treffen. Zunächst lehnten diese ein Treffen mit ihm ab. Doch Huay überzeugte sie, indem er ihnen erklärte, dass ganz Arabien sich versammelt habe, um die Muslime zu vernichten und dass diese Stadt unmöglich ganz Arabien besiegen könne. Er sagte ihnen, die Armee, die den Muslimen derzeit gegenüberstehe, sei nicht nur eine gewöhnliche Streitmacht, sondern ein unaufhaltsames Meer. Mit diesen Worten gelang es ihm, die Banu Qurayza zum Verrat und zum Bruch ihres Vertrages mit den Muslimen zu bewegen. Es wurde beschlossen, dass das Heer der Ungläubigen den Graben von außen überwinden würde. Und sobald dies gelinge, sollten die Banu Qurayza von der anderen Seite angreifen. Also dort, wo Frauen und Kinder, die auf die Banu Qurayza vertrauten, ungeschützt zurückgelassen worden waren. Dadurch würde sich die Stärke der Muslime vollständig zusammenbrechen und mit einem einzigen Schlag würden alle muslimischen Männer, Frauen und Kinder getötet werden. Es ist offensichtlich, dass hätte dieser Plan der Ungläubigen auch nur den geringsten Erfolg gehabt, den Muslimen kein sicheren Ort mehr geblieben wäre. Die Banu Qurayza waren Verbündete der Muslime. Selbst wenn sie sich nicht aktiv am Krieg beteiligten, waren die Muslime fest davon überzeugt, dass niemand außer ihnen Medina angreifen könnte. Aus diesem Grund ließen die Muslime diesen Bereich völlig ungeschützt. Die Banu Qurayza und die Ungläubigen erkannten diese Situation und beschlossen, dass die Banu Qurayza, sobald sie sich mit den Ungläubigen verbündeten, diese nicht offen unterstützen sollten. damit die Muslime nicht auf die Idee kämen, auf diesen Bereich zu sichern. Sie zeigten sich sehr flink, um zu verhindern, dass die Muslime Verdacht schöpfen und den Bereich der Banu Qurayza absicherten. Dieser Plan war äußerst gefährlich. Die Muslime ahnten nichts davon, dass sich die Banu Qurayza mit den Feinden verbündet hatten, während die Armee der Ungläubigen bereits einen Großangriff gegen die Muslime vorbereitete. Eine Absicherung des Bereiches Medinas, in dem sich die Festung der Banu Qurayza befanden, war praktisch unmöglich. Nicht nur war die Sicherung dieses Gebiets ausgeschlossen, auch die Gefahr eines Angriffs wuchs dadurch erheblich. In dieser Situation war die Sorge der Muslime natürlich schon berechtigt. Und es war dringend notwendig, Maßnahmen zu ergreifen. Eine Absicherung des Bereiches war, wie gesagt, unmöglich. Der Heilige Prophet entschied daher, 500 Muslime auszuwählen, um die Sicherheit Medinas zu gewährleisten. Historiker sagen hierzu, als die Muslime vom Vertragsbruch der Banu Qurayza erfuhren, stieg ihre Furcht und sie begannen sich um ihre Frauen und Kinder zu fürchten. Ihr Zustand wurde, so wie es Allah sagt, Isja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. وَإِذَا ذَارَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Das bedeutet übersetzt, da sie über euch kamen von oben her und von unten her und da eure Blicke wild waren und die Herzen in die Kehlen stiegen und ihr verschiedene Gedanken heget über Allah. Der heilige Prophet Sassam und die Muslime standen dem Feind gegenüber und konnten ihre Position nicht verlassen. Abwechselnd bewachten sie verschiedene Stellen des Grabens. Historiker berichten von 8 Positionen entlang des Grabens, an denen Wachen posiert waren. Hazrat Zubair bin Awam wurde als ihr Vorgesetzter bestimmt. Nachdem die Banu Qurayza den Vertrag gebrochen hatte und sich mit dem belagernden Feind verbündet hatten, erreichte die Muslime die Nachricht, dass die Banu Qurayza jederzeit Medina angreifen könnten. Als der heilige Prophet davon erfuhr, entsandte er Hazrat Salma bin Aslam mit 200 Männern und Hazrat Zaid bin Harsa mit 300 Männern zum Schutz von Medina. Er wies sie an, in der Nacht an verschiedenen Stellen Wache zu halten und von Zeit zu Zeit laut das Takbir, also Allahu Akbar, Allah ist groß, auszurufen. Als Zeitreiser mit der Beschirr Mitzab hat dies wie folgt geschildert. Zu diesem Zeitpunkt war der Horizont von Medina in Anbetracht der äußerlichen Faktoren sehr dunkel und düster. An allen 4 Flanken der Stadt hatten Tausende von blutrünstigen Feinden Stellung bezogen, die jederzeit auf der Lauer waren, eine Gelegenheit zu finden, um über die Muslime herzufallen und sie auszulöschen. Im Inneren der Stadt, in unmittelbarer Nähe der Muslime, befanden sich die verräterischen Banu Qurayza, die mit Hunderten von bewaffneten jungen Männern nicht weniger als eine eigene schlagkräftige Armee darstellten. Sie waren in der Lage, die Muslime aus dem Hintergrund anzugreifen, wann immer sie wollten oder sich eine Gelegenheit bot. Die muslimischen Frauen und Kinder, die sich in der Stadt aufhielten, waren jederzeit eine leichte Beute für sie. Infolge dieser Situation, die keinen verständigen Menschen verborgen bleiben kann, verbreiteten sich unter den schwächeren Muslime große Nervosität, und während die heuchlerischen Leute sogar sagten, ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura, sprich, es sieht ganz danach aus, dass die Verheißungen Gottes und seines Gesandten über den Triumph und Erfolg der Muslime nichts als falsche Versprechen waren. Einige Heuchler traten sogar vor dem heiligen Propheten zusammen vor und begannen zu sagen, O Gesandter Allahs, unsere Häuser sind in der Stadt völlig ungeschützt. Bitte erlauben Sie uns, dass wir in unseren Häusern bleiben dürfen, um diese zu verteidigen. Als Antwort darauf wurde die folgende göttliche Offenbarung herabgesandt: Wamabea bi'auratin in yuriduna illa firara. Das soll heißen: Es stimmt nicht, dass diese Leute sich Sorgen machen, dass ihre Häuser ausgesetzt sind, sondern Tatsache ist, dass sie einen Weg suchen, um vom Schlachtfeld zu fliehen. Doch genau dieser Moment war für die aufrichtigen Muslime eine Gelegenheit, ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen, so sagt der Koran. Walammar al-Mu'minun al-Ahzaba qalu haza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadakallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. In anderen Worten, als die Gläubigen dieses Heer der Ungläubigen sahen, da sprachen sie: Das alles entspricht den Verheißungen Allahs und seines Gesandten. Und Allah und sein Gesandter sprechen sicherlich die Wahrheit. Und so mehrte auch dieser Angriff sie nur an Glauben und Ergebung. Gleichzeitig realisierten jedoch auch alle auch die kritische Lage und den bedrohlichen Aspekt der Umstände, in denen sie sich befanden. Allah sagt hierzu: Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaratil absaru وَبَغَلَغَتِلْ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Das bedeutet übersetzt: Erinnert euch an die Zeit, als das Heer der Ungläubigen über euch kam, in Scharren von oben her und von unten her. Und da eure Blicke vor Unruhe wild waren, und die Herzen in die Kehlen stiegen und ihr über Allah verschiedene Gedanken zu hegen begannt, jeder auf seine Weise. Jene Zeit war fürwahr eine Zeit der schweren Prüfung für die Gläubigen und sie wurden erschüttert in heftiger Erschütterung. Wie sollte diese kleine Gruppe der Muslime, unter denen sich auch einige von schwächerer Verfassung und Heuchler befanden, in einer so gefährlichen Zeit noch antreten? Sie verfügten nicht einmal über genügend Männer, um an weniger sicheren Standorten adäquat Wache halten zu können. Folglich zermüdete dieser harte Dienst bei Tag und Nacht die Muslime. Andererseits war es wegen des Verrats der Banu Quraiza notwendig, auch die Sicherheit in den Straßen und Gassen der Stadt zu stärken, damit die Frauen und Kinder geschützt werden konnten. Die ungläubigen Soldaten schöpften alle Möglichkeiten aus, um die Muslime zu bedrängen. Manchmal versammelten sie sich an einen schwächeren Punkt und starteten einen Angriff, sodass die Muslime gezwungen waren, sich zur Verteidigung dorthin zu bewegen. Dann lenkten die Ungläubigen ihre Angriffe sofort um und drängten auf einen anderen Punkt, und die armen Muslime eilten in diese Richtung. Bei anderen Gelegenheiten griffen sie an zwei oder drei Punkten gleichzeitig an, in denen Folge, dass die muslimischen Streitkraft in kleinere Teile sich zersplitterte. Manchmal nahm der Verlauf der Ereignisse einen äußerst heiklen Charakter an, sodass die ungläubige Armee von den Schwachstellen profitierend fast in die Stadt eindrang. Diese Angriffe wurden von den Muslimen in der Regel mit Pfeilen abgewehrt. Eine Strategie der ungläubigen Soldaten bestand jedoch manchmal darin, dass ein Kontingent die Muslime mit Pfeilen beschoss, um sie zurückzuhalten, während ein anderes Kontingent eine schwächere Stelle des Grabens stürmte, um einen Generalangriff starte, um zu versuchen, den Graben zu überwinden. Diese Art der Kriegsführung wurde von morgens bis abends und manchmal sogar in Teilen der Nacht fortlaufend betrieben. In der Geschichte wird auch geschildert, dass der Heilige Prophet sich von den Gefährten und konkret den Gefährten den Ansar beraten ließ, ob man eine Verständigung mit dem Stamm Ritfan anstreben sollte. Die Einzelheiten hierzu lauten, also Mr. Bashir Metzab schreibt es wie folgt: Diese Tage waren für die Muslime von großer Qual, Sorge und Gefahr. Je länger die Belagerung andauerte, umso mehr schwand die Widerstandskraft der Muslime, und obwohl ihre Herzen mit Glauben und Aufrichtigkeit erfüllt waren, wurden ihre Körper, die nach dem Gesetz der physischen Faktoren arbeiten, immer schwächer. Als der heilige Prophet Sassam diesen Zustand beobachtete, rief er die beiden Häuptlinge der Ansar, Sa'd bin Mu'az und Sa'd bin Ubada, zu sich und fragte sie nach Rat, was unter diesen Umständen vorgenommen werden sollte. Der heilige Prophet zusammen schlug sogar vor: Wenn ihr einverstanden seid, ist es auch möglich, dass wir dem Stamm Ritfan einen Teil der Einnahmen Medinas überlassen, sodass dieser Krieg abgewendet werden kann. Sa'd bin Mu'az und Sa'd bin Ubadah sagten beide einstimmig: O Gesandter Allahs, wenn ihr in dieser Hinsicht eine göttliche Offenbarung erhalten habt, dann verneigen wir uns gehorsam vor euch. In diesem Falle sollten wir diesem Vorschlag mit Freuden nachkommen. Der heilige Prophet antwortete ihnen: Nein, nein, ich habe keine Offenbarung in dieser Angelegenheit erhalten. Ich mache diesen Vorschlag nur mit dem Gedanken an euren Leid unter den herrschenden Umständen. Sa'dan, also die beiden Sa'd bin Mu'az und Sa'd bin Ubadah, antworteten: Dann lautet unser Rat, wenn wir noch nie einem Feind etwas gegeben haben, als wir noch Götzendiener waren, warum sollten wir es denn nun als Muslime tun? Bei Gott, wir werden ihnen nichts geben als die Hiebe unserer Schwerter. Also jetzt zählt nur noch der Kampf. Da der heilige Prophet zusammen viel mehr um die Anzahl besorgt war, die die echten Bewohner Medinas waren, hat er wahrscheinlich anhand dieser Beratschlagung herausfinden wollen, was der mentale Zustand der Anzahl sei. Ob sie in dieser Notlage beunruhigt sind und falls dies der Fall gewesen wäre, er sie hätte aufmuntern können. Aus diesem Grund nahm er mit voller Freude ihren Rat der beiden Sa'ds an und die Schlacht wurde fortgesetzt. Wie zuvor erwähnt, hat der Graben zwar eine feste Verteidigungsanlage fungiert, doch dies bedeutet keineswegs, dass die Muslime vollkommen in Sicherheit und Frieden waren. Erstens befanden sich einige Heuchler und vor allem die kriegslustigen Mitglieder der Banu Qurayza innerhalb von Medina. Nachdem sie den Vertrag gebrochen hatten, standen sie als gefährlicher Feind den Muslimen gegenüber. Auf der anderen Seite gab es trotz des Grabens einige Stellen, an denen die Gefahr bestand, dass der Feind von dort angreifen und den Graben überwindend in die Stadt eindringen könne. Angesichts dieser besorgniserregenden Situation wurde an etlichen Stellen Wache gehalten. An jenen Wachposten war auch der heilige Prophet zusammen höchstpersönlich anwesend. Er selbst hielt Wache und motivierte dabei auch die Gefährten. Dieser ganze Dienst ging sowohl tagsüber vonstatten als auch nachts. Umdrein waren es in Medina eiskalte Nächte zu der Zeit. Hinzu kam noch die Problematik mit dem Hunger. Hazrat Aisha r.a. berichtet hierzu: Der heilige Prophet s.a.w. ging bis zur Lücke am Graben, um Wache zu halten. Wenn er s.a.w. die Kälte nicht mehr ertrug, kam er zu mir, und wenn er seinen Körper wieder aufgewärmt hatte, ging er wieder zu dem Punkt am Graben, wo eine Lücke war, und sagte: Ich befürchte, dass von hier jemand eindringen könnte. Sie sagte weiter, dass eines Tages, als der heilige Prophet sich genauso ausruhte und so erschöpft war, sagte er: Ich wünschte, dass ein anderer frommer Mann heute Nacht die Wache hält. Daraufhin hörte der heilige Prophet das Geräusch von Waffen und fragte, während er das sagte, hörte er das? Und der heilige Prophet sagte, wer das sei. Sa'd bin Abi Waqqas antwortete: O Prophet Allahs, ich bin Sa'd. Ich bin gekommen, um sie zu schützen und Wache zu halten. Der heilige Prophet sagte, anstatt mich zu beschützen, geh an dieser Stelle des Grabens, der schwach ist, und schütze diese Stelle. Auch die Liebe und Hingabe der Gefährten zum heiligen Propheten war besonders. So sehr stellten sie sich bereit. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der heilige Prophet die Gefährten über sich selbst stellte. So mutig, dass er sich nicht um das eigene Leben kümmerte, sondern sich um die Bewohner Medinas sorgte. Dafür ist er fast überall selbst vor Ort gewesen. Auch wenn er mal sich zum Ausruhen des Zelt begibt, so ist er die meiste Zeit dabei, Allah um Hilfe bittend in der Niederwirfung. Also Salama r.a. berichtet: Ich war mit dem heiligen Propheten s.a.w. während der Zeit des Grabens vor Ort. Wir befanden uns in einer eisernen Kalt. In einer Nacht sah ich, dass der heilige Prophet s.a.w. aufstand und so lange betete, wie Allah es wollte. Also dass er sehr lange redete, solange es für ihn möglich war. Dann ging er aus dem Zelt heraus, schaute sich um und sagte, ich hörte ihn s.a.w. sagen: Die Reiter der Ungläubigen versuchen, den Graben zu überwinden. Dann rief er Abad bin Bishr und er antwortete: Labbaik, ich bin zum Dienste anwesend. Und er kam. Der heilige Prophet fragte, ob noch jemand mit ihm sei. Er sagte: Ja, mit mir sind einige meiner Freunde und sie bewachen ihr Zelt. Der heilige Prophet sagte: Nimm deine Freunde mit und kontrolliere den Graben. Die Reiter der Ungläubigen reiten um den Graben und haben vor, in eurer Unachtsamkeit ihn anzugreifen. Dann sagte der Prophet Sallam, Allahumma fatwa anna sharrahum, mansurna alayhim aghlibhum, wala yaghlibuhum ila ahada. O Allah, entferne ihre Boshaftigkeit von uns und unterstütze uns gegen sie und bezwinge sie, außer dir kann keiner sie bezwingen. Abad ging mit seinen Freunden und Abu Sufyan bin Harb patrouillierte mit seinen Anhängern um eine enge Stelle des Grabens. Die Muslime erkannten sie und warfen Steine und schossen Pfeile auf sie, wodurch sie zurückkehrten. Also der Feind entfernte sich von dort. Abad berichtet, dass ich zurück zum heiligen Propheten zusammenkehrte. Ich sah, dass der heilige Prophet das Gebet verrichtete. Ich berichtete dem Propheten zusammen über diesen Vorfall. Als Umme Salma berichtet, dass möge Allah Erbarmen mit Abad bin Bishr haben. Er war von jenen Gefährten, jener, der sich am häufigsten in der Nähe des Zeltes des heiligen Propheten zusammen befand und das Zelt bewachte. Also Muslim berichtet, dass der Mut und das Wohlergehen der Muslime für den Propheten zusammen so war, dass er zusammen in den kalten Nächten aufstand und den Graben bewachte. Hazrat Aisha berichtet, dass er während der Wache erschöpfte und durch die Kälte fror. Er kehrte zurück, legte sich für eine kurze Zeit eingehüllt hin. Doch sobald sich der Körper wieder erwärmt hatte, ging er wieder an die Ecken des Grabens zurück. Durch das häufige Aufstehen war der Prophet eines Tages völlig benebelt und sagte, wenn es doch nur einen frommen Muslim geben könnte, dann könnte ich in Ruhe schlafen. Von draußen hörte er währenddessen die Stimme von Sa'd bin Waqqas. Der heilige Prophet fragte ihn, wieso er gekommen sei. Er antwortete, ich bin gekommen, um sie zu beschützen. Daraufhin sagte der heilige Prophet, ich brauche keinen Schutz. Gehe an jene Stelle des Grabens, an der die Kante eingebrochen ist und bewache diese, damit die Muslime beschützt bleiben. So ging Sa'd zu dieser Stelle, um sie zu bewachen, und der Prophet Sallam schlief ein. Es ist erstaunlich, dass als der Prophet Sallam der heilige Prophet Sallam anfangs nach Medina kam und es eine sehr große Gefahr bestand, war es auch Sa'd, der kam, um den heiligen Propheten Sallam zu beschützen. In diesen Tagen hörte der heilige Prophet Sallam das Geräusch von Waffen und fragte, wer es sei. Es wird gesagt, Abad bin Bashir. Hazrat Muslimat hat den Namen Abad bin Bashir erwähnt. Dieser Name wurde in Anwar al-Ulum Band 20 erwähnt, aber in Anwar al-Ulum wurde dieser Paragraph aus Sirat Halwiya zitiert. Und in Sirat Halwiya ist der Name Abad bin Bishr erwähnt. Ich erläutere dies deshalb, weil mir einige Personen im Nachhinein schreiben, dass es an einer Stelle auf diese Weise erwähnt ist, aber sie haben es anders berichtet. Was nun die richtige Quelle? Somit ist der richtige Name Abad bin Bishr. Es kann sein, dass es von Hazrat Muslim aus Versehen falsch zitiert wurde. Also Muslim oder Zedalano schreibt, dass Abad bin Bishr antwortete, ich bin es. Abad bin Bishr hat es gesagt. Daraufhin sagte der heilige Prophet, ist doch noch jemand mit dir? Er antwortete, eine Gruppe der Gefährten ist noch mit mir. Wir sind gekommen, um über ihr Zelt zu wachen. Der heilige Prophet zusammen sagte, derzeit versuchen die Götzendiener den Graben zu überwinden. Geht dahin und bekämpft sie. Und lasst die Bewachung meines Zeltes. Während dieser Schlacht finden wir auch ein Beispiel der Tapferkeit von der Safia Zitalanha, die Einzelheiten dazu lauteten. Die Ehefrauen des heiligen Propheten Sallam und seine Tante väterlicherseits, also Safia bin Abdul Muttalib, befanden sich mit einigen weiteren Frauen in einer Festung, das Fari genannt wurde. Das heißt, die Ehefrauen des heiligen Propheten, seine Tante Safia, also nahe Verwandte und weitere Frauen befanden sich alle dort. Und Hassan bin Thabit war der Beauftragte von dort. Als die Banu Qurayza verkündeten, den Vertrag gebrochen zu haben, versuchten die Juden irgendwie die Muslime dort Schaden zuzufügen. Hazrat Safia, die Tante des heiligen Propheten, berichtet, es kamen auf einmal 10 Juden und umzingelten immer wieder unseren Schloss, als suchen sie nach einer Stelle, von dort, der sie aus eingreifen können. Ein Jude kam der Wand der Festung sehr nah. Ich beobachtete ihn. Ich sagte zu Hassan, Hassan, geh zu ihm und bekämpfe ihn. Er antwortete, O Tochter von Abdul Muttalib, bei Allah, Sie wissen, dass ich das nicht kann. Hätte ich solchen Mut, dann wäre ich mit dem heiligen Propheten zusammengegangen. Safir sagt, als ich das von Hassan hörte, nahm ich ein Holzstück, ging runter aus der Festung und schlug dieses Holzstück dem Juden auf dem Kopf, sodass ich seinen Kopf aufschlug und er niederging. Ich ging zurück und sagte zu Hassan, nimm von ihm wenigstens seine Waren, alles was er besitzt, kannst du zu dir nehmen. Hassan sagte, O Tochter von Abdul Muttalib, ich brauche doch seine Sachen nicht. Ich sagte ihm, dann trenne seinen Kopf von seinem Körper und schmeiß ihn hinüber zu den Juden, damit sie eingeschüchtert werden und sie nicht wieder in unsere Richtung kommen. Hazrat Hassan antwortete, auch hierzu besitze ich nicht genügend Mut. Daraufhin ging Hazrat Safir selbst zu ihm, trennte seinen Kopf von seinem Körper und schmiss ihn hinüber zu den Juden. Den Juden ergriff in dem Moment die Angst. Sagten, wir wussten, dass der heilige Prophet die Frauen nicht allein lassen würde. Sicherlich sind hier Wächter vor Ort und sie ergriffen die Flucht. Als dem heiligen Propheten davon berichtet wurde, legte Hazrat Safir einen Teil der Beute fest, wie er es für die Männer festgelegt hatte. In Sitrat al-Mubin schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad hierzu, der heilige Prophet hatte die Frauen und Kinder in der Stadt an einem Ort zusammengeführt, das einer Festung glich. Aber es war nicht möglich, von den Muslimen Wächter für ihre Sicherheit dafür zu bestimmen. Vor allem an jenen Zeiten nicht, als die Gefahr der Angriffe seitens der Feinde besonders groß war. In diesen Zeiten waren die Frauen und Kinder ganz auf sich allein gestellt. Nur solche Männer wurden als Wachen dort stationiert, die aus irgendeinem Grund nicht in der Lage waren, an der Schlacht teilzunehmen. Die Juden schlugen vor, einen dieser Orte, wo sich Frauen und Kinder versammelt hatten, während solch einem Zeitpunkt anzugreifen. Zu diesem Zweck schickten sie einen Spion vor. Zu dieser Zeit war zufälligerweise nur Hassan bin Thabit bei den Frauen anwesend. Er war ein Dichter gewesen, aber war aufgrund einer Herzschwäche nicht an der Schlacht beteiligt. Und aufgrund fehlenden Mutes war er auch nicht in der Lage, an der Schlacht teilzunehmen. Als die Frauen diesen verdächtigen Spion sahen, wie er versuchte, sie auszuspionieren, sagte Hazrat Safia zu Hassan, diese Person gehört zu den Juden, er versucht uns auszuspionieren. Töte ihn, damit er nicht zurückkehren kann und ein größeres Übel vorstellen kann. Aber Hassan fehlte der Mut, woraufhin Hazrat Safia ihn selbst bekämpfte und tötete. Es war auch ihre Idee, diesen Juden zu köpfen und seinen Kopf hinüber zu den anderen Juden zu schmeißen, damit sie es sich nicht wagen, die muslimischen Frauen anzugreifen, und damit sie denken, dass an diesem Ort viele muslimische Männer als Wächter vorhanden sind. Dieser Plan ging auf und die Juden kehrten verschmäht zurück. Hazrat Muslim hat auch darüber geschrieben, er sagt, die Banu Qurayza warteten darauf, dass sich eine Möglichkeit ergab, bei der sie ohne das Misstrauen der Muslime zu wecken in Medina eindringen können und ihre Männer und Frauen und Kinder töten können. An einem Tag schickten sie einen Spion, um herauszufinden, ob die Frauen und Kinder alleine sind oder ob es eine große Anzahl an Soldaten zu ihrem Schutz auch dort bereitsteht. In einem speziellen Bereich wurden besondere Familien, die besonders vor dem Feind gefährdet waren, untergebracht. Der Spion ging dorthin und begann in alle Richtungen nach Ausschau zu halten, ob die muslimischen Soldaten irgendwo in der Umgebung sich verdeckt aufhielten. Er war gerade dabei, dies ausfindig zu machen, als die Tante des heiligen Propheten, also Safia, ihn sah. Zufälligerweise stand zu dem Zeitpunkt nur ein muslimischer Mann, der auch noch krank war. Also Safia sagte zu ihm, dieser Mann treibt sich schon länger umher im Bereich der Frauen und er will nicht gehen. Und hält Ausschau in alle Richtungen. Er ist definitiv ein Spion. Halte ihn auf. Nicht, dass der Feind die gesamte Lage erfährt und hier eine Attacke beginnt. Der kranke Gefährte lehnt dies aber ab. Daraufhin nahm Safia selbst einen großen Stock in die Hand, stellte dem Spion. Mit Hilfe der anderen Frauen schaffte sie es, ihn zu töten. Später stellte sich heraus, dass das ein Jude war und ein Spion der Banu Qurayza. Dadurch gerieten die Muslime noch mehr in Furcht und dachten, dass auch dieser Teil Medinas nun nicht mehr sicher ist. Der Feind war von der Front aber so stark, dass sie für diese Seite keinen weiteren Schutz einrichten konnten. Doch trotz dessen erachtete der heilige Prophet zusammen den Schutz der Frauen als Priorität. Er setzte von den 1200 Soldaten 500 Soldaten für den Schutz der Frauen in der Stadt ein und für den Schutz des Grabens. Für den Kampf gegen das Heer von 18.000 bis 20.000 waren nur noch 700 Soldaten übrig. Die Begebenheiten von der Tötung von Amr bin Wud durch Hazrat Ali wird folgendermaßen beschrieben. Als das Heer der ungläubigen Medina belagerten, einigten sich einige seiner Führer darauf, dass sie gemeinsam angreifen. Sie begannen im Graben eine solch enge Stelle zu suchen, durch die ihre Reiter den heiligen Propheten und seine Gefährten erreichten. Letztendlich fanden sie eine solche Engstelle, über die die Muslime unwissend waren. Ikrama bin Abu Jahl, Nawfal bin Abdullah, Zirar bin Khattab, Unhubaba bin Abu Wahab und Amr bin Abdewud überquerten an dieser Stelle den Graben. Amr bin Abdewud war ein solch mutiger Mann, dass man ihm in Arabien gleich 1000 Männer ansah. Während der Schlacht von Badr war er verletzt und genau wegen dieser Verletzung konnte er an der Schlacht von Uhud nicht teilnehmen. Er schwörte sich, dass er kein Öl auf seinen Kopf auftragen wird, bis er Mohammed, was dem Gott bewahre, nicht getötet hat. In seinem hochmütigen Ton rief er an, O die, die das Paradies sich wünschten, nach dem Überquer des Grabens dort angekommen, sagte er mit lauter Stimme und forderte die Muslime heraus, O die, die das Paradies wünschen, kommt, damit ich euch ins Paradies schicke oder ihr mich in die Hölle befördert. Als sich ihm keiner stellte, wollte Ali aufstehen, doch der heilige Prophet zog ihn dies sagend auf seinen Platz zurück. Ali, auf der Gegenseite ist Amr bin Abdewud. Doch als dieser zum zweiten und dritten Mal rief, erhob sich Ali das Talanho. Der heilige Prophet hielt ihn diesmal nicht auf. Dann setzte der heilige Prophet selbst seinen Kopfschutz auf Hazrat Ali aus Kopf, gab ihm sein Schwert und schickte ihn mit dem Gebet zur Konfrontation. Hazrat Ali trat vor und sagte zu Amr, ich habe gehört, dass du den Eid geschworen hast, dass wenn von den Quraysh jemand dich um zwei Dinge bittet, dann wirst du aus diesen eine Sache auf jeden Fall annehmen. Amr sagte, ja. Hazrat Ali erwiderte, dann sage ich dir als erstes, werde Muslim und nimm den heiligen Propheten zusammen an und werde so zum Erben von göttlichen Belohnungen. Amr sagte, das kann nicht passieren. Ali antwortete, wenn du das nicht annehmen kannst, dann komm und kämpfe gegen mich. Darauf fing Amr an zu lachen und sagte, ich hatte nie gedacht, dass jemand zu mir diese Worte sagen kann. Dann fragte er Ali nach seinem Namen und Abstammung. Auf seine Forschung erwiderte er, dein Vater war mein Freund. Gehe deshalb zurück und schick jemand Älteres, Neffe. Er sagte zu Ali, Neffe, du bist noch ein Kind. Ich möchte dein Blut nicht vergießen. Schick jemanden von deinen Älteren. Und Ali sagte, du möchtest mein Blut nicht vergießen, doch ich kann es nicht abwarten, dein Blut zu vergießen. Hierauf sprang Amr, geblendet in seinem Zorn, von seinem Pferd herab, schnitt seinem Pferd die Füße ab und warf ihn zu Boden. Er tötete also sein eigenes Pferd, kam auf den Boden zum Kämpfen. Dann schritt er irrsinnig wie ein aufflammendes Feuer auf Ali zu und schlug mit einem solch großer Wucht auf Ali mit dem Schwert ein, dass dieses sein Schild zertrümmerte und sein Stirn traf und ihn stark verletzte. Doch gleichzeitig griff Ali, Allahu Akbar, Allah ist der größte Ruf, so an, dass der Feind sich versuchte zu verteidigen. Und Ali Schwert ihn von den Schultern bis nach unten durchschnitt. Amr fiel zappelnd zu Boden und starb. In einigen Überlieferungen heißt es auch, dass es von statt 2 Bitten aus 3 Bitten einen auf jeden Fall annimmt. Und dass gesagt wurde, dass die erste Aufforderung war, dass er zurückkehren sollte. Ali sagte ihm, dass er zurückkehren soll. Doch er sagte, das ist nicht möglich. Dann werde zum Muslim. Und dann kommt zum Kampf hervor. Als man sah, dass Amr getötet wurde, gerieten viele in Angst und gingen weg. Also Zubair verfolgte sie und tötete Nawfal bin Abdullah. Hubeib warf sogar sein Kettenhemd ab, obwohl Hubeib als bester Reiter der Quraysh angesehen wurde. Hubeib und Abu Wahab war der Ehemann von Alis Schwester Hani. Er wurde mit dem Schwert so angegriffen, dass der Schlüsselbeinknochen des Pferdes durchgetrennt war. Entsprechend einer Überlieferung heißt es, dass als Zirar bin Khattab, der Bruder von Umar Zetalanhoa, flog, folgte Umar ihm. Zirar blieb plötzlich stehen und wollte gerade mit seinem Speer Umar angreifen, als er stehen blieb und ihn nicht angriff. Er sagte zu Umar, Umar, merke mir dir diesen Gefallen, dass ich dich nicht angegriffen habe. Es steht weiter, dass Umar Zetalanhoa, wie er seinen Gefallen erinnerte, was war das für ein Gefallen über von Zirar gewesen? Ja, es war ein Gefallen Allahs, des Allmächtigen für Zirar. Und vielleicht wurden die Gebete von Umar erhört, dass eben genau dieser Zirar den Islam annahm und dann an islamischen Schlachten vollstens teilnahm und viele Tapferkeiten zeigte und in der Schlacht Yamam den Märtyrertod erlangte. Yamama. Laut einigen hat er keinen Märtyrertod erlangt, sondern er lebte eine lange Zeit und starb im Zustand des Islam. Nach dem Tod von Amr bin Abdewud schickten die Ungläubigen dem heiligen Propheten die Botschaft, dass sie seine Leiche für 10.000 Dirham abkaufen möchten. Der heilige Propheten sagte, nehmt ihn mit, wir nähern uns nicht an dem Verdienst durch Leichen. Gemäß einigen Überlieferungen wurde Nawfal bin Abdullah zu einem anderen Zeitpunkt getötet. Die Einzelheiten hierzu lauten, dass er eines Tages auf seinem Pferd ritt, um den Graben zu überqueren. Allerdings gelang es seinem Pferd nicht, den Graben zu überwinden, und es stürzte mit ihm hinein. Infolgedessen brach Nawfal sich beim Sturz in den Graben und brach sich das Genick und starb dabei. Die Ungläubigen schickten einen Mann, um seine Leiche zu bergen, und baten den heiligen Propheten um eine Entschädigung für seinen Tod. Der heilige Prophet antwortete jedoch, dass sie keine Entschädigung für seinen Tod benötigten und sie nicht daran gehindert würden, ihn zu begraben. Auch der Muslim berichtete über den Tod von Nawfal. Er schreibt, der Feind, der den Graben angriff, war manchmal erfolgreich darin, ihn zu überqueren. Eines Tages schafften es einige hochrangige Generäle der Kuffar, den Graben zu überqueren und erreichten die andere Seite. Die Muslime griffen sie jedoch so stark an, dass sie keine andere Wahl hatten, als sich zurückzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt überquerte auch ein sehr wohlhabender Mann unter den Kuffar namens Nawfal den Graben und wurde dabei getötet. Nawfal war so wohlhabend, dass die Kuffar befürchteten, sie könnten sich in ganz Arabien nicht mehr blicken lassen, falls seine Leiche entehrt würde. Daher übermittelten sie dem heiligen Propheten zusammen die Botschaft, dass sie bereit wären, ihm 10.000 Dirham zu zahlen, wenn er die Leiche freigebe. Sie dachten, dass die Muslime, so wie bei der Schlacht von Uhud, als die Ohren und Nase des Onkels des heiligen Propheten verstümmelt wurden, dies auch tun würden, um ihre Feinde zu demütigen. Doch die Lehren des Islam sind völlig anders. Der Islam erlaubt es nicht, Leichen zu entehren. Als die Nachricht der Ungläubigen den heiligen Propheten erreichte, fragte er, was sie von der Leiche wollen und welchen Nutzen sie daraus zögen. Sie sollten die Leiche mitnehmen, denn die Muslime hätten nichts damit zu tun. Also der Heilige Prophet sagte, nimmt es gerne mit. Wir haben nichts damit zu tun und keinen Anteil daran. Die weiteren Einzelheiten werden inshallah auch in Zukunft weiter erläutert. Diese Woche, beziehungsweise von heute, beginnt das Ijtema der Lajna und Ansar. Auch ihnen beiden, wie ich es den Khudam bereits geraten habe, sollte besonders ans Herz gelegt werden, intensiv zu beten und das Durud zu rezitieren. Möge Allah, der Barmherzige, sie alle befähigen, dies zu tun und sie den wahren Sinn und Zweck des Ijtema erreichen lassen. Und nicht, dass man das als ein lustvolles Programm sieht und nur darin seine Zeit verschwindet. Möge Allah es jeglicher Hinsicht segnen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر